Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, Radio X, und die richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Gruppe Frankfurt. Am Sonntag ist Wahl. Ich nehme an, das werden die meisten wissen, ich hoffe alle, und auch entsprechend sich ja dazu entschieden haben, hinzugehen. Wir haben heute die Sendung, wenn CETA Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die Freihandelsabkommen stehen zur Wahl. In den zurückliegenden Jahren, Monaten und Jahren wurden die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA immer wieder in der öffentlichen Debatte. Auch das Frankfurter Bündnis gegen TTIP, CETA, TISA und Co. hat sich mit zahlreichen Aktionen, Demonstrationen, Podiumsdiskussionen, Infoständen breit aufgestellt an diesen Debatten beteiligt. Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um diese Freihandelsabkommen. Ist das jetzt zu Recht so passiert oder ist das die Ruhe vor dem Sturm? Wobei mir das Wort Sturm zurzeit in Anbetracht der Tatsache, was da so teilweise in der Welt passiert, etwas schwer von den Lippen geht. Aber ja, ist es die Ruhe vor dem Sturm? Aus aktuellem Anlass wollen wir heute erneut darüber diskutieren. Zum einen ist CETA das wohl am weitesten fortgeschrittene Abkommen zwischen der EU und Kanada, Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, seit gestern Donnerstag am 21.09. in Kraft, wenn auch nur vorläufig und in einzelnen Teilen. Zum anderen eben, wie gesagt, weil am Sonntag die Bundestagswahl ansteht und da wird eben auch über diese Abkommen abgestimmt. Also nicht direkt unmittelbar, aber es spielt natürlich schon eine Rolle, wer sich für wen entscheidet. Und über CETA wollen wir heute diskutieren und dazu habe ich heute viele Gäste im Studio. Da ist zum einen die Janine Wissler. Sie ist die Fraktionsvorsitzende von der Linken im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Hallo Janine.
Hallo.
Dann den Professor Dr. Matthias Zimmer von der CDU. Er ist Bundestagsabgeordneter und Direktkandidat für den Wahlkreis 182 hier in Frankfurt. Hallo.
Ja, grüß Gott.
Wenn wir uns sehen. Ja. Ja, und ganz toll, was mich besonders freut, ist, dass der Herbert Stelz neben mir sitzt. Der wird mir nämlich die ganze Arbeit jetzt abnehmen. Der wird die Moderation machen und die Fragestellung vornehmen. Der Herbert Stelz ist Fernsehjournalist und Publizist. Und mein Name ist Otto Gebhardt und ich versuche mich mal wieder an der Technik. Herbert, leg los.
Ja,
herzlich willkommen euch.
Vielen Dank, Herbert Stelz. Ich würde mal ganz kurz einsteigen mit dem Titel, wird Widerstand wirklich zur Pflicht, auch für meine Gäste? Vielleicht können wir damit auch gleich eine Positionsbestimmung vornehmen. Frau Wissler, wird Widerstand zur Pflicht, wenn CETA Recht wird?
Ja, es gab ja eine ganze Menge Widerstand, glücklicherweise gegen CETA, gegen TTIP, gegen TISA, gegen diese ganzen Freihandelsabkommen. Also es waren ja 320.000 Menschen auf der Straße dagegen. Das heißt also, dass diese Freihandelsabkommen auf große gesellschaftliche Ablehnung stoßen. Und ich glaube, dass das zu Recht so ist, weil die Menschen natürlich die Befürchtung haben, dass Umweltstandards, Sozialstandards, Verbraucherschutz abgesenkt wird, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks, und Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch wenn CETA jetzt vorläufig in Kraft getreten ist und wenn es so aussieht, als ob TTIP vom Tisch sei, aber da gibt es ja schon wieder neue Bemühungen, auch die Verhandlungen wieder aufzunehmen, dass es wichtig ist, dass die Proteste weitergehen und man deutlich macht, Menschen vor Profite. Es kann nicht sein, dass am Ende Konzerne Staaten verklagen können, weil ihnen Profite entgehen. Und diese Freihandelsabkommen nutzen am Ende ja vor allem den großen Konzernen. Das kann man relativ klar sehen.
Professor Zimmer, wird Widerstand auch für Sie zur Pflicht?
Auf gar keinen Fall. Widerstand ist eine Kategorie, die sinnvoll ist gegenüber totalitären, antidemokratischen Systemen. Davon kann hier überhaupt keine Rede sein. Die Freihandelsabkommen, über die wir hier sprechen, werden von der EU ausgehandelt und in einem demokratischen Verfahren in den europäischen Parlamenten debattiert und dann verabschiedet. Woher die moralische Überheblichkeit kommt, Widerstand gegen demokratisch gewählte Verfahren einzuleiten, ist mir, glaube ich, nicht so ganz ersichtlich. Vielleicht ist es, und hier provoziere ich wirklich mal, vielleicht ist es der nachträgliche versäumte Widerstand gegen den Nationalsozialismus, der hier bei Teilen der Linken noch eine Rolle spielt.
harte Worte. Die Positionen sind jetzt relativ klar abgesteckt. Ich denke, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie, Herr Zimmer, jetzt noch mal in einer kurzen Zusammenfassung sagen, warum Sie für CETA sind. Und anschließend Frau Wissler, warum sie dagegen ist.
Naja, es hat also zunächst mal, das ist das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, das hat zunächst mal ganz nostalgische Gründe. Ich habe viele Jahre auch in Kanada gelebt und kenne das ein oder andere, was dort exportiert werden kann, was nicht exportiert werden kann. Insofern finde ich es im Moment gut, dass wir über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland mit etwa 1,1 Billionen Euro pro Jahr im Export vertreten. Kanada hat davon etwa 10 Milliarden Euro, die wir dorthin exportieren, ist also nicht unser größter Partner. Es ist ein demokratischer Partner und es ist ein Partner, mit dem wir durchaus die Handelsgeschäfte und auch die gegenseitigen Investitionen vertiefen sollten. Dem dient CETA als Schutz des Freihandels und als Schutz der Investitionen, die beiderseits des Atlantiks getätigt werden.
Danke, Frau Wissler. Sie sind entschiedene Gegnerin, das haben Sie ja eben schon deutlich gemacht. Können Sie Ihre Position mal in kurzer Weise zusammenfassen?
Ja, Matthias Zimmer hat ja eben schon gesagt, also wie groß der Handelsaustausch auch jetzt schon ist. Das heißt, die Frage stellt sich ja, warum braucht man dann überhaupt CETA? Und ich finde, dass die große Befürchtung ja ist, und da will ich auch dem vorangegangenen Beitrag widersprechen, also was das demokratische Verfahren angeht. Also ich meine, Transparenz war ja jetzt gerade bei den Verhandlungen um die Freihandelsabkommen gerade nicht an der Tagesordnung. Also man hat ja gesehen, dass wirklich sehr viel im stillen Kämmerlein und ohne, dass die Öffentlichkeit informiert wurde, verhandelt wurde, dass dieses Vertragswerk öffentlich geworden ist, ist ja erstmal Leaks und zu verdanken gewesen und nicht jetzt wirklich einer öffentlichen und transparenten Debatte darüber. Wir befürchten, dass solche Freihandelsabkommen ja zu einer Art von, ich nenne das mal Profitextremismus führen, nämlich dazu, dass politische Spielräume eingeschränkt werden, weil Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie klagen können, wenn ihnen möglicherweise Profite abhanden gehen. Und das ist natürlich nicht nur ein Anschlag auf Sozial- und Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, sondern es ist ein Anschlag auf die Demokratie. Und die Frage ist ich habe auch überhaupt nichts gegen Kanada. Also es ist ja nicht eine Frage Kanada gegen Europa oder USA gegen Europa. Überhaupt nicht. Es gibt ja auch in Kanada und auch in den USA Aktivisten gegen diese Freihandelsabkommen. Es geht um die Frage, Konzernmacht oder Gemeinwohl, das ist die Fragestellung und nicht USA gegen Europa oder Kanada gegen Europa. Nämlich die Leute haben auf beiden Seiten des Atlantiks und gerade auch die Beschäftigten die Befürchtung, dass ihre Standards abgesenkt werden. Und deswegen gibt es glücklicherweise eben auch auf beiden Seiten des Atlantiks Proteste gegen diese Freihandelsabkommen, weil die oft auf beiden Seiten dann nur Verlierer kennen, weil die zu einer Absenkung der Standards insgesamt führen.
Sie haben einen der größten Streitpunkte ja bereits genannt. Das ist der Investorenschutz. Vielleicht für die, die es noch nicht so wissen. Das ist eine Parallelgerichtsbarkeit, die eingerichtet werden soll zu den ordentlichen Gerichten und die ausschließlich dazu da ist, die Interessen ausländischer Investoren gegenüber den Staaten zu regeln, in denen diese Investoren Geschäfte machen. Das ist auch eine einseitige Geschichte. Es ist nicht möglich, dass umgekehrt die Staaten gegen die Investoren klagen. Und das ist eine parallele Gerichtsbarkeit, die neben den ordentlichen Gerichten läuft und aber gleiches Recht hat, also gleiche Bedeutung hat, wenn ein solches Urteil mal gefällt ist. Wir werden vielleicht noch mal darauf kommen. Herr Zimmer, brauchen wir denn eigentlich ein Freihandelsabkommen mit diesem Investorenschutz? Gegen freien Handel hat ja niemand was.
Selbstverständlich brauchen wir das, denn Freihandel und Investitionen gehören ganz eng miteinander verknüpft. Und das eine kann man ohne das andere überhaupt nicht denken. Und es ist, glaube ich, auch nicht richtig zu sagen, dass das den Interessen der großen Firmen dient. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Wir haben, die UNCTAD hat das herausgegeben, zwischen 1987 und 2016 insgesamt, also wir haben knapp 2700 Verträge mit einer Investorenschutzklausel und einer solchen Gerichtsbarkeit. Die Anzahl der Verfahren ist ausgesprochen gering. Die meisten wählen das normale rechtsstaatliche Verfahren. 8% der Fälle nur sind von sehr großen Unternehmen angestrengt worden. Der Rest sind kleine mittelständische Betriebe, die überhaupt nicht das Personal haben, in einem fremden Rechtskreis dort vor Gericht zu ziehen und ihre Investitionen zu schützen. Für die ist ein solches Investitionsschutzgericht ein absoluter Segen. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir das auch in den deutsch-kanadischen oder in den europäisch-kanadischen Verträgen in CETA haben werden, ein verbessertes System, das vor allen Dingen den kleinen und mittelständischen Betrieben die Möglichkeit gibt, ihre Investitionen dann zu schützen. Im Übrigen vielleicht auch noch eine Zahl. Es ist, weiß Gott, nicht so, dass immer der Investor gewinnt. Zwischen 1987 und 2016 sind 36% der Verfahren vor Investitionsschutzgerichten zugunsten des Staates ausgegangen, 27% zugunsten des Investors. Und Vergleiche gab es 25%. Und was die Anzahl der Investitionen angeht, die Höhe der zugesprochenen Schadensersätze liegt deutlich weit unter dem, was die Investoren jeweils dann angegeben haben. Also man kann überhaupt nicht davon sprechen, empirisch zumindest nicht, dass die Investorenschutzgerichte nur die großen Unternehmen begünstigen und dass es in irgendeiner Art und Weise eine Sondergerichtsbarkeit gibt, die sich gegen die Staaten richten. Ich glaube, das ist Unfug, der durch die Empirie nicht geschützt wird.
Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen für eine solche Investorschutzklage, das ist der Energiekonzern Vattenfall. Der schwedische klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Über die Summe wird gestritten, es müssen über 4 Milliarden Euro sein, wegen des Atomausstiegs, den die Bundesregierung beschlossen hat. Vattenfall sagt, uns entgehen Gewinne in dieser Höhe und ihr Regierung habt dieses Gesetz gemacht, habt den Atomausstieg beschlossen und wir wollen von euch jetzt eben aus Steuergeldern unsere entgangenen Gewinne zurück. Das ist ein Beispiel für Investorschutzklage. Frau Wissler, wie sehen Sie das?
Ja, zum einen ist es ja das Problem, dass es bei dem Investorenschutz ja nicht nur um bereits getätigte Investitionen geht, sondern es geht ja auch um Klagen quasi auf geschätzte, entgangene Gewinne. Und das finde ich auch hochproblematisch, weil das heißt ja, dass Regierungen und Parlamente sich dreimal überlegen, ob sie beispielsweise ja Umweltschutzauflagen erhöhen, Mindestlöhne erhöhen, Sozialstandards erhöhen, wenn sie dann Angst haben müssen, dass sie von Unternehmen vor Schiedsgerichten verklagt werden können, weil durch gesetzliche Regelungen eben Profite geschmälert werden. Und das ist natürlich so, dass wenn man beispielsweise sagt, man will, dass Umweltschutzstandards verstärkt werden, dass das natürlich mit Mehrkosten verbunden ist. Und wenn das im Sinne des Allgemeinwohls richtig ist, dann ist es auch gut und sinnvoll, das durchzusetzen. Aber natürlich kann man das zum Anlass nehmen, um eben auf seinen Investorenschutz dann zu beharren. Und da geht es eben nicht nur um Investitionen, die bereits getätigt sind. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also wenn jetzt beispielsweise die Nichtraucherschutzgesetze erweitert würden und dann die Tabakindustrie Regierungen verklagt, weil ihnen dadurch sie Angst haben, dass Gewinne verloren gehen, dann ist das einfach etwas, was in die Demokratie eingreift und in die demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten von Regierungen und Parlamenten. Und natürlich ist die Frage bei den Schiedsgerichten, warum soll das vorbei an den normalen Gerichten passieren? Und da stellt sich ja auch die Frage, wie garantiert man denn die Unabhängigkeit auch der Schiedsrichter? Also das ist ja eine Frage auch, die sich dabei stellt. Und deswegen lehnen wir den Investorenschutz so ab und natürlich auch die Schiedsgerichte, die wir für völlig verkehrt halten.
Gut, das Thema Investorenschutz sollten wir jetzt mal verlassen. Es gibt ja vielfältige Kritik an diesem Vertragswerk. Unter anderem befürchten die Kritiker, dass Umweltstandards und Sozialstandards deutlich abgesenkt werden können. Wie ist das zu erklären? Woher kommt diese Befürchtung, Frau Wissler?
Naja, die Befürchtung ist ja vollkommen legitim, weil natürlich das erleben wir ja auch jetzt das erleben wir ja auch jetzt schon, dass natürlich Unternehmen immer gerne dagegen argumentieren, dass Umweltstandards erhöht werden, dass Sozialstandards erhöht werden, weil sie das immer damit argumentieren, dass dann weniger Geld für Investitionen da wäre oder anderes. Also das erleben wir ja gerade, ob das jetzt diese sogenannte Dieselaffäre ist oder anderes. Also die Argumentation, die ist ja sowieso da, dass Unternehmen immer Angst haben, dass die Profite kleiner werden, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berechtigterweise mehr Lohn fordern. Oder es eben gesetzliche Regelungen gibt. Also wir haben ja auch dieses ganze Geschrei damals gehört, als der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde. Und die Befürchtung ist natürlich, dass wenn man mit diesen Freihandelsabkommen den Unternehmen, die heute ja quasi das als Drohung aussprechen, dann die Möglichkeit gibt, eben auch zu klagen dagegen, dann ist das natürlich ein Problem. Und da ist natürlich die Befürchtung richtig, dass wenn am Ende Sozialstandards als Investitionshemmnisse behandelt werden, ja, also dass höhere Sozialstandards oder Umweltstandards dazu quasi als Investitionshemmnis herangeführt werden, dass sie Investitionen teurer machen oder erschweren, dann ist das eine absolut richtige Befürchtung, die man da hat, dass es zu so einem Absenken kommen kann.
Eine andere Befürchtung, Herr Zimmer, ist ja, dass auf diese Weise mit diesem Vertrag eben auch die strikte Haltung gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel in Europa aufgeweicht werden könnte. Wie sehen Sie das?
Also ich will zunächst mal sagen, es ist immer unglaublich schwierig, auf der Ebene von vagen Befürchtungen zu argumentieren. Ich glaube, ein Blick in die Vertragswerke hilft da ausgesprochen bei der Erkenntnisgewinnung.
Hätte man ja auch alles viel offener und transparenter machen können.
Und hier will ich, also Entschuldigung, es gab bisher noch nie Tarifverträge, die auf dem Marktplatz ausgetragen werden, die Verhandlungen. Ich finde das sinnvoll, mit einem Auftrag, den die EU den Verhandlungspartnern erteilt hat, in die Verhandlungen reinzugehen und nachher über das Ergebnis dann abzustimmen. Aber es gibt ein gemeinsames Auslegungsinstrument, das zu dem Vertrag CETA dazugehört, in dem es ganz deutlich heißt, dass die CETA die Fähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten wahrt, eigene Gesetze und Vorschriften, die im öffentlichen Interesse die Wirtschaftstätigkeit regulieren, zur Erreichung legitimer politischer Ziele, wie etwa Schutz und Förderung der öffentlichen Gesundheit, Sozialdienstleistungen, Bildungswesen, Sicherheit, Umweltschutz, öffentliche Sittlichkeit, was immer das ist, Sozialschutz, Verbraucherschutz, Schutz von Privatsphäre und Datenschutz sowie zur Förderung der kulturellen Vielfalt eben solche Gesetze zu erlassen. Und bitte bei allem Respekt, wenn ich hier mit solchen Befürchtungen konfrontiert werde, dann hätte ich gern mal gewusst, wo diese Befürchtungen grundiert werden in dem Vertragstext. Da finde ich nämlich nichts davon.
Also da finde ich, muss man einmal mal einhaken. Also ich finde, gerade wenn man jetzt zum Beispiel über den regulatorischen Rat redet, was ist denn mit dem? Also das bedeutet doch faktisch, dass Gesetzesvorhaben, die der Bundestag beschließen will, vorher anderen vorgelegt wird, um nachzuschauen, ob sie vielleicht Investitionshemmnisse beinhalten. Gerade dieser regulatorische Rat sagt doch, dass quasi ja, dass letztlich dieses Abkommen immer weiterentwickelt werden kann, ohne dass Parlamente dann mit eingebunden werden. Also von daher, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass das alles transparent und rechtsstaatlich und öffentlich ist. Ja, also glücklicherweise ist es mittlerweile öffentlich, aber lange Zeit war es eben komplett intransparent. Und gerade eben solche Regelungen wie der regulatorische Rat, finde ich, sind doch gerade die Befürchtungen, dass das CETA so in der heutigen, jetzigen Form letztlich ein Türöffner ist, schon schlimm genug, aber dass in dem Vertragswerk die Grundlage ja geschaffen wird, dass das Vertragswerk einfach weiterentwickelt werden kann, ohne dass dann eben auch nationale Parlamente überhaupt noch eingebunden werden.
Nochmal, das Regelungsrecht der nationalen Parlamente wird ausdrücklich bestätigt. Und die Befürchtung, dass dann ein regulatorischer Rat die Gesetzgebungskompetenz des Bundestages unterlaufen könnte, findet keine empirische Bestätigung in dem Vertragswerk beziehungsweise in den sonstigen Dokumenten, die mit dem Vertragswerk einhergehen. Ich halte das für etwas überzogen.
Ja, da wollte ich jetzt mal eine Zwischenfrage stellen. Das ist ein Thema, das mich eigentlich auch schon seit längerer Zeit ein bisschen umtreibt und ich noch keine vernünftige, also ja, wie auch immer, Antwort drauf bekommen habe. Was passiert konkret? Die Politik geht in diesen Rat rein mit einer Vorgabe. Stichwort, was die Janine Wissler vorher schon mal andeutet hat, war diese Dieselgeschichte, kann man gut als Beispiel nehmen, geht in diese Beratungen rein und sagt, wir setzen neue Grenzwerte fest. Kommt ein Autohersteller und signalisiert, beziehungsweise dem seine Lobbyvertretung oder wer auch immer, und signalisiert, ja, wenn ihr das macht, das können wir nicht erfüllen, dann werden wir klagen. Meine Frage, Herr Zimmer, wie entscheiden Sie denn? Sagen Sie, die Gesundheit geht mir vor oder nehme ich das Risiko in Kauf, dass Steuergelder ausgegeben werden müssen, wenn der Autohersteller Recht bekommt? Das kann man doch nicht im Vertrag regeln. Das ist doch jetzt eine informelle Geschichte.
Entschuldigung,
dann.
Also dieses Investitionsschutzgericht sollen ja nicht spezifische...
Nein, nicht das Gericht,
darüber reden wir im Moment. Es soll nicht bestimmte Investitionen schützen und es sind auch keine Gewinnaussichten, die letztlich geschützt werden. Und das Regelungsrecht bleibt bei den nationalen Parlamenten. Das ist doch völlig klar. Genauso ist auch völlig klar, dass dann jemand sagen kann, da will ich gegen klagen, da wünsche ich frohe Verrichtung. In vielen Fällen wird eine Klage dann überhaupt nicht zum Erfolg führen, weil die Bedingungen, die an einen Erfolg einer Klage geknüpft sind, überhaupt nicht damit zu tun haben, dass es vielleicht entgangene Gewinne gibt oder entgangene Profitaussichten, sondern es geht um einen ganz engen Bereich von Investitionsschutz. Da kann ich auch ein paar Beispiele nehmen, die ganz anders sind als Vattenfall, sondern die eher klein- und mittelständische Unternehmen betreffen, bei denen es absolut sinnvoll ist, solche Regularien zu haben.
Also, vielleicht noch mal ein Beispiel, weil Sie vorhin auch schon die Tabakindustrie angesprochen haben. Ein großer amerikanischer Tabakkonzern, Philip Morris, hat über seine Niederlassung in, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in China, hat er Australien verklagt, weil Australien die Werbung auf den Zigarettenpackungen verschärft hat. Und Philip Morris hat Australien auf viele, viele Millionen Dollar verklagt, Schadenersatz, weil ein vernünftiges, gesundheitsschützendes Gesetz gemacht wurde.
Also ich weiß nicht, was das Beispiel jetzt hier soll. Weil wir reden über CETA und nicht über die amerikanisch-australischen Verhandlungen. Bei CETA ist es ausdrücklich normiert, was hier geregelt werden kann und was nicht. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel geben, eines deutschen Unternehmers, der hat in Turkmenistan eine Hühnerfarm aufgemacht, weil er festgestellt hat, da gibt es keine Hühnerfarmen. Hat die dann aufgemacht, die ist enteignet worden und zerstört worden und er ist vor so ein Investitionsschutzgericht gegangen und hat gewonnen. Das ist damit eigentlich gemeint, wenn wir über Investitionsschutz reden, nicht das, was Sie hier anführen.
Ja, aber Turkmenistan ist eben Turkmenistan und nicht Kanada oder die Europäische Union, so wie eben diese Investitionsschutzgerichte ja eingerichtet wurden, wenn zwei sehr unterschiedliche Rechtssysteme aufeinandertreffen. Wenn also Investoren, was weiß ich, in Afrika investieren wollen, wo es keine gesicherte Gerichtsbarkeit gibt, dann machen solche Dinge ja Sinn und so sind sie auch historisch erklärbar.
Ja, und sie machen auch Sinn, wenn man das Rechtssystem nicht kennt und sich als klein- und mittelständischer Unternehmer auch diesen Rechtsbeistand nicht kaufen kann. Dann macht so ein Instrument ausgesprochen viel Sinn, weil ich kann als kleiner und mittelständischer Unternehmer, der aus Deutschland kommt, ich habe nicht die Möglichkeit, große Rechtsstäbe zu beschäftigen, die dann genau wissen, wie das im amerikanischen oder kanadischen Recht funktioniert. Da macht es Sinn, solche gemischten Investitionsschutzgerichte zu haben.
Ja, und die Schiedsgerichte arbeiten ehrenamtlich und machen das umsonst für den kleinen Unternehmen. Oder, also das ist doch, was für eine Argumentation ist das?
Das sind sehr teure Verfahren.
Das sind doch teure Verfahren. Also ich meine, es gibt doch große Anwaltskanzleien, die sich genau auf solche Verfahren spezialisiert haben und darüber auch ziemlich viel Geld verdienen. Also von daher finde ich das Argument, der kleine Mittelständler, der hat gar nicht die Möglichkeit, zu einem ordentlichen Gericht zu gehen, sondern der wird eher ein Schiedsgerichtsverfahren machen, finde ich jetzt irgendwie ein merkwürdiges Argument.
Ja, die großen Anwaltskanzleien sind ja meistens die nicht Investorschutzklagen gegen den Staat machen, sondern wo es gegen Business-to-Business-Settlement geht, also wo es dann sozusagen amerikanische gegen deutsche Firma, da ist natürlich ein riesiger Markt da, in den auch von Rechtsanwälten bedient wird. Bei den Investitionsschutzgerichten sehe ich das nicht.
Es gab eine sehr große ARD-Dokumentation vor ungefähr einem Jahr, in der gezeigt wurde, dass sich in Amerika bereits eine regelrechte Rechtsanwaltsindustrie breit gemacht hat, die genau für diese Fälle sich vorhält und sich große Profite davon erwartet. Gar nicht mal, dass man zu einem Verfahren kommt, sondern alleine durch die vorlaufenden Klagen und das, was das alles kostet, erhoffte man sich offenbar sehr große Gewinne. Das war sehr beeindruckend. Also ganz billig ist diese Investorenschutzklage ganz mit Sicherheit nicht. Ja, und wir haben schon über Umweltstandards begonnen zu reden. Ich verweise darauf, dass CETA ja auch immer als Blaupause für TTIP angesehen wird, also als Beispiel für das TTIP-Vertragswerk, was zwar von Präsident Trump jetzt erstmal zurückgestellt wurde, was aber natürlich damit noch nicht aus der Diskussion ist. Und insofern spielen die amerikanischen Industrieinteressen hier bei CETA auch eine große Rolle, denn alle großen amerikanischen Firmen haben ja auch Niederlassungen in Kanada. Stuart Eisenstadt war mal US-Botschafter und ist jetzt Oberlobbyist beim Transatlantic Business Council. Das ist eine mächtige Industrielobby von über 70 Großunternehmen. Ein Zitat von ihm: Die Standards in Europa haben ein anderes Niveau. Und ich finde, diese Standards haben ein unbegründet hohes Niveau, das wissenschaftlich nicht fundiert ist. Eine der großen Herausforderungen der Verhandlungen wird es sein, einen Mittelweg zu finden, damit die Verbraucher in Europa das gleiche Vertrauen bekommen. Was für eine amerikanische Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Essen sein. Ich denke, dieses Zitat macht relativ deutlich, um welche Interessen es hier geht. Befürchtet wird ja, dass über diese Verträge die Gentechnik Einzug hält hier in Europa und dass die hohen Standards, die wir in Europa haben, damit irgendwann geschleift werden, Frau Wissler.
Ja, also zum einen, natürlich ist CETA eine Blaupause für TTIP, oder man könnte auch sagen, dass mit CETA natürlich auch TTIP durch die Hintertür ja ein Stück weit auch eingeführt wird, weil, wie Sie ja richtig sagten, alle großen amerikanischen, US-amerikanischen Firmen eben kanadische Niederlassungen haben und dadurch natürlich auch der Druck jetzt TTIP zu verabschieden nicht mehr ganz so hoch ist. Ja, das gilt für den Bereich der Gentechnik, ganz klar. Das gilt auch für andere Bereiche, also ob das Tierschutzstandards zum Beispiel sind. Und da ist einfach die Befürchtung, dass es einen Wettlauf nach unten geben wird. Also es ist ja nicht so, dass es überall nur gute europäische Standards gibt und schlechte US-amerikanische, sondern ich befürchte, dass in beiden Ländern die Standards jeweils abgesenkt werden. Und das ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks, die am Ende die Verlierer sein werden. Weil das ist, es gibt in Deutschland und auch in Europa eine große Ablehnung gegenüber Gentechnik und gentechnisch manipulierten Nahrungsmitteln. Das ist auch sehr nachvollziehbar und richtig. Und natürlich ist das eine Befürchtung, dass darüber das natürlich nochmal eine Zunahme erfährt.
In Europa gilt das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, hier idealerweise gesagt, hier kommen Produkte erst dann auf den Markt, wenn der Hersteller die Unbedenklichkeit dieser Produkte nachgewiesen hat. In Amerika und auch in Kanada gilt aber dieses Vorsorgeprinzip nicht, sondern da gilt das sogenannte Risikoprinzip. Das heißt, man kann relativ leicht Produkte auf den Markt bringen und dann muss die Regierung oder die Wissenschaft nachweisen, dass ein Produkt schädlich ist, bevor es wieder vom Markt gezogen werden kann. Das ist das sogenannte Risikoprinzip. Und beide Prinzipien lassen sich wohl nur schwer vereinbaren. Herr Zimmer, Sie haben in dieser Richtung keine Befürchtung.
Ich habe da relativ wenig Befürchtungen, weil wir dürfen auch nicht so tun, als ob die Amerikaner oder die Kanadier in dem Fall überhaupt keine Vorsorge betreiben und Produkte, die auf den Markt kommen, keinen Tests unterziehen. Das ist natürlich Unfug. Wir haben zwei unterschiedliche Grundphilosophien und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wären wir vielleicht heute angesichts des Dieselskandals ganz dankbar, wenn wir auch so ein System hätten wie in den USA, wo wir im Nachhinein die Firmen nochmal auf Schadensersatz verklagen könnten. Denn das ist tatsächlich einer der großen Vorteile des amerikanischen Systems, dass dann, wenn wirklich was schief geht, die Firmen wirklich dafür bluten müssen. Aber das gilt natürlich auch nicht, und es ist ja eben angesprochen worden, nehmen wir nur mal das Beispiel der Lebensmittelsicherheit. Auch für genetisch manipulierte Sachen gilt, dass die Exporte aus Kanada, und das hat die Europäische Kommission eindeutig auch so festgestellt, dass die Exporte aus Kanada in Übereinklang sein müssen mit den Lebensmittelrichtlinien, Sicherheitsstandards der EU. Und das gilt ausdrücklich auch für genetisch modifiziertes für genetisch modifizierte Organismen. Und das gilt ausdrücklich auch für Hormone und Antibiotika in der Lebensmittelproduktion. Also wieder mal eine Befürchtung, die offensichtlich keinerlei Begründung in der wahren Welt hat.
Also das verstehe ich jetzt nicht. In Europa sind gentechnisch veränderte Lebensmittel prinzipiell erstmal verboten. Und wie kann das dann in den Übereinstimmungen stehen?
Wenn die Europäische Kommission sehr eindeutig sagt, alle kanadischen Exporte nach Europa müssen in Übereinstimmung mit den EU-Standards sein, auch was genetisch modifizierte Lebensmittel angeht, dann können Sie sich die Frage ja selbst beantworten.
Also Sie wollen sagen, dass CETA nicht dazu führt, dass in Europa irgendwelche gentechnisch veränderten Lebensmittel in Zukunft verkauft werden.
Wenn es zutrifft, was ich im Moment nicht sagen kann, wenn es zutrifft, was Sie eben gesagt haben, dass das in der EU generell verboten ist, ich bin kein Lebensmittelexperte.
Also soweit ich es im Moment weiß, ich sage das jetzt mit einer gewissen Einschränkung, weil ich auch nicht so in dem Bereich bei Greenpeace, fest bin, aber es liegt, glaube ich, in der Entscheidung jedes einzelnen Mitgliedstaates, ob Gentechnik ja oder nein.
Richtig.
Also es bleibt jedem Land überlassen, ob es
das
zulässt oder nicht.
In Europa kann das jede einzelne Regierung entscheiden und die meisten haben es so entschieden und haben eben das nicht zugelassen bzw. verboten. Frau Wissler, ist das so, wie Herr Zimmer sagt, eigentlich gar kein Problem?
Doch, es ist ein Problem, wobei ich an einer Stelle, finde ich, muss man ein bisschen aufpassen. Also ich finde, wir dürfen nicht auf die Debatte so führen, dass es quasi, wir haben gute europäische Standards und schlechte Standards in den USA und Kanada und die Befürchtung ist jetzt quasi, dass die USA oder Kanada uns die schlechten Standards quasi aufoktroyieren. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass in der Europäischen Union nicht auch einiges im Argen liegt und vor allem sind es ja gerade auch europäische Unternehmen und Konzerne, die eben gerade diese Standards auch in der Europäischen Union gerne senken möchten. Also von daher vielleicht nochmal der Hinweis, also der sogenannte Dieselskandal ist ja eben nicht in Deutschland aufgedeckt worden, sondern durch Aufsichtsbehörden in den USA, die dort genauer hingeschaut haben. Aber ich befürchte, dass es auf beiden Seiten eine Absenkung geben wird. Weil auf beiden Seiten wird man nicht sagen, oh, da haben die USA oder da hat Kanada höhere Standards, lasst uns die höheren Standards nehmen. Ja, und die USA und Kanada sagen, da haben die Europäer höhere Standards, lasst uns diese hohen Lebensmittelstandards oder was auch immer nehmen. Das ist meine Befürchtung, dass das gerade nicht so läuft, weil diese hohen Standards ja letztlich aus einer Profitlogik heraus einem höchstmöglichen Gewinn eben im Wege stehen, sondern es wird am Ende gerade andersrum laufen. Nämlich, dass man sagt, oh ja, wenn wir hier, was für die europäische Familie gut ist, kann eben für die US-amerikanische nicht falsch sein und umgekehrt. Und dass sich alles eben auf einem niedrigeren Niveau einpendelt. Und das ist die große Befürchtung. Und dafür kämpfen Konzerne auf beiden Seiten des Atlantiks. Und die Leidtragenden werden ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Verbraucher von eben auch auf beiden Seiten des Atlantiks sein. Das heißt, mir ist ganz wichtig zu sagen, wir haben hier nicht USA gegen Europa, Kanada gegen Europa, sondern eben es geht um letztlich die Frage oben oder unten, es geht um die Frage, stehen in Konzerninteressen im Vordergrund oder das Gemeinwohl, das finde ich nur wichtig, aber ganz klar, ich befürchte, dass an den Punkten, die jetzt angesprochen sind, wo die Europäische Union die höheren Standards hat und europäische Konzerne schon lange daran arbeiten, diese Standards auszuhebeln oder runterzusetzen, natürlich da TTIP und CETA eben ein Hebel sind, auch für europäische Konzerne zu sagen, das wollen wir über Bord werfen und hier wollen wir gerne in den Wettbewerb, also mit der Argumentation, wir sind im Wettbewerb und wir müssen da irgendwie mithalten können, eben auch Standards zu senken.
Machen wir es doch mal ganz konkret und dann streiten wir uns mal ein bisschen darüber. Bislang ist beispielsweise die Einfuhr von Rohmilchkäse nach Kanada verboten. Wir haben damit überhaupt kein Problem. In Frankreich wird Rohmilchkäse, ach Gott, wie viel Käsesorten es da gibt, das weiß ich überhaupt nicht. Ist das jetzt eine Absenkung von Standards, wenn wir sagen, Rohmilchkäse darf dann auch nach Kanada exportiert werden? Dient das den Interessen des Kapitals? Also ich glaube, wenn es konkret wird, verflüchtigen sich dann viele Befürchtungen, die man hier einfach so mal ins Blaue formuliert.
Naja, wir wissen aber auch, dass die TTIP und CETA nicht für Rohmilchkäse gemacht ist. Und es wurde ja auch häufig, aber die ganzen Fragen, dass man sagt, man will irgendwie Sachen normieren und will dafür sorgen, dass irgendwie in der Automobilindustrie nicht Teile für zwei Märkte doppelt hergestellt werden müssen und Produktionsstandards angleichen, das hätte man auch auf anderen Wege klären können. Dazu braucht man nicht ein solches umfangreiches Freihandelsabkommen, was eben ganz andere Dinge noch mit beinhaltet. Ja, also wenn es wirklich nur um diese Frage, ja, das ist ganz konkret, wenn es wirklich nur um solche Fragen geht, dazu braucht man doch kein Freihandelsabkommen, was eben zum Beispiel Schiedsgerichte vorsieht, was eben zum Beispiel einen regulatorischen Rat vorsieht, der in nationale Gesetzgebungsverfahren ja letztlich auch eingreifen darf. Dann braucht man doch all das nicht und dann braucht man auch keinen Investitionsschutz in der Form, wie er jetzt darin angelegt ist. Wenn es darum geht, eben wirklich Handelshemmnisse dieser Form abzubauen, dann ist das sehr wohl möglich. Und nochmal der Hinweis darauf, wir haben ja einen sehr großen Handel jetzt schon, einen großen transatlantischen Handel jetzt schon. Also die Frage ist, wofür man wirklich dieses Abkommen in dieser Form überhaupt braucht. Das haben Sie ja selber vorhin betont, wie hoch der Warenaustausch schon jetzt ist.
Ja, aber es gibt eine Reihe von Detailregelungen, das finde ich sinnvoll. Dazu gehört Automobile gehören dazu, dazu gehören Sicherheitsstandards. Dazu gehört im Übrigen auch der Schutz von Marken, der im CETA-Abkommen vereinbart wird. Und dazu gehören eben auch so ganz banale Dinge wie die Frage Rohmilch oder wie die Frage, darf denn eigentlich Alkohol nach Kanada eingeführt werden, ohne dass er verschnitten wird, wie das die kanadischen Gesetze bislang vorsehen, mit kanadischem Alkohol zusammen. Also es sind viele kleine Sachen, die bei CETA geregelt werden, die ausgesprochen gut sind und die weit davon entfernt sind, im Interesse von Großkonzernen oder sonstigen dunklen kapitalistischen Kräften zu liegen, sondern die schlicht und einfach den kleinen und mittelständischen Unternehmen nutzen.
Ich denke, es ist nicht zu bezweifeln, dass ein solcher Vertrag auch seine positiven Seiten hat. Insbesondere dann, wenn es um die Vereinfachung von technischen Normen geht, wenn man damit also die Produktion billiger machen kann oder auch die Zulassung eben für kleinere Firmen erleichtern kann. Daran hat, glaube ich, niemand einen Zweifel, sondern das Problem sind eben die Bereiche, über die wir jetzt zum Teil schon geredet haben, in denen die Unterschiede so groß sind, dass sie nicht einfach eingeebnet werden können. Und dazu gehört sicherlich auch das Arbeitsrecht. Herr Zimmer, Sie sind ja Politologe und Sie haben sich mit dem Arbeitsrecht auch sehr viel beschäftigt. Stört Sie das nicht, dass Kanada einige der internationalen Normen der Internationalen Arbeitsorganisation bis heute nicht unterschrieben hat?
Kanada hat sieben der Kernarbeitsnormen ratifiziert und die achte ist gerade im Ratifikationsprozess. Im Übrigen, also ich finde die Ratifikation da selbst gar nicht das Interessante, weil wir in Deutschland das auch so machen, bei den ILO-Normen, dass wir zunächst die innerstaatliche Umsetzung in Gang setzen und erst wenn Dinge umgesetzt worden sind, Kernarbeitsnormen dann unterschreiben. Woran es in Kanada im speziellen Fall gelegen hat, weiß ich nicht, aber die acht grundlegenden Übereinkommen, die sind auf dem Weg, sieben bereits ratifiziert und das achte ist bereits in der Aushandlung. Und bitteschön, wir sollten nicht so tun, als ob Kanada nun wirklich die Hölle für Arbeitnehmer wäre. Das ist doch Unfug, weil neben den ILO-Kernarbeitsnormen gibt es natürlich das nationale Arbeitsrecht und das Arbeitsrecht der Provinzen, das teilweise sehr viel genauer als die ILO-Kernarbeitsnormen Arbeitsbeziehungen regelt. Also es ist nicht so, dass ohne die ILO-Kernarbeitsnormen kanadische Arbeitnehmer völlig schutzlos werden. Also da tut man der kanadischen Demokratie, glaube ich, bitter Unrecht.
Frau Wissler, sind die Befürchtungen, die von Seiten der Kritiker kommen, also gegenstandslos?
Nein, sie sind nicht gegenstandslos und ich befürchte, dass eben jetzt gerade auch die Beschäftigten sein werden, die Verlierer sein werden solcher Freihandelsabkommen. Also dass selbst das von TTIP und CETA Befürwortern errechnete angebliche Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungsprognosen, selbst die von den Befürwortern berechneten Prognosen sind ja jetzt äußerst mager. Und ich befürchte, dass es aber andersrum eben auch negative Folgen haben kann. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt bei den ILO-Kernarbeitsnormen ist natürlich das Problem mit der Ratifizierung, da würde ich jetzt Herrn Zimmer mal zustimmen, ist das natürlich nicht getan, sondern die Frage ist eben auch, inwieweit die überwacht wird, dass sie auch eingehalten werden. Also da würde ich sagen, haben wir in Deutschland, haben wir in Europa natürlich auch noch Probleme, dass zum Beispiel die ILO-Kernarbeitsnormen teilweise in den Vergabegesetzen der Länder auch überhaupt nicht vorhanden sind und überhaupt nicht berücksichtigt sind. Aber insgesamt finde ich, ist die Befürchtung schon richtig, dass es hier Probleme geben kann.
Gut, kommen wir vielleicht noch mal zu einem ganz anderen Thema. Wir hatten ja gerade erst eine Veranstaltung auf dem Römer in der vorigen Woche oder vor zwei Wochen, wo es einen Chor-Flash-Mob gab gegen CETA und wo der Frankfurter Oberbürgermeister ernsthafte Bedenken geäußert hat gegenüber CETA, was die Möglichkeit angeht, dass Kommunen ihre Leistungen, die ja mitunter subventioniert werden müssen, weil sie nicht kostendeckend zu erbringen sind, dass Kommunen eben gehindert werden könnten, in Zukunft das so zu machen. Ja. Also das Thema kommunaler Dienstleistungen, da gibt es massive Befürchtungen auf Seiten der Kritiker, Frau Wissler.
Ja, vollkommen zu Recht. Und ich will das nur noch kurz erweitern, weil das Stichwort auch genannt wurde. Ich glaube, dass das auch für den ganzen Bereich Kultur beispielsweise gilt. Und zwar nicht nur in den Kommunen, sondern auch darüber hinaus. Also sowas wie, was ist mit staatlicher Filmförderung zum Beispiel? Ja, was ist mit kommunalen Kinos? Weil natürlich, wenn das ein kommunales Kino ist, das mit öffentlichen Geldern gefördert ist oder komplett finanziert ist und nebendran steht dann irgendwie so ein, wie heißen die, Cineplex-Ding, ja, also ein privatwirtschaftliches Kino, dann ist es ja schon so, dass das kommunale Kino natürlich als Eingriff quasi dann in den Kinomarkt quasi verstanden werden könnte. Also von daher, gerade in dem Bereich sehen wir auch große Probleme. Und was die ganze Frage der Dienstleistungen angeht, also natürlich ist es so, dass die kommunale Daseinsvorsorge, dass dort natürlich sich die nicht an allen Stellen rechnet und das ist auch gut so, sondern dass da natürlich mit Fördermitteln oder direkter Finanzierung eben eingegriffen werden muss. Und ich finde gerade auch den Aspekt der Rekommunalisierung ganz wichtig. Wir haben ja gerade in den 90er Jahren und danach eine Welle von Privatisierung erlebt, wo die kommunale Infrastruktur, die kommunale Daseinsvorsorge wirklich richtig gehend ausverkauft wurde. Ob das die Energieversorgung in Form der Stadtwerke war, ob das die Müllabfuhr war. Also in vielen Kommunen hat man die Infrastruktur und die Daseinsvorsorge privatisiert und in vielen Kommunen ist man nach ein paar Jahren zu dem Schluss gekommen, dass das ein Fehler war, weil es eben Privatisierung eben nicht alles besser und effizienter und kundenfreundlicher macht, sondern ganz im Gegenteil, dass Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Also sehen wir ja derzeit zum Beispiel auch beim fehlenden Breitband- und Glasfasernetzausbau, der ja auch nicht vorangeht. Bei vielen, ja, wie Autobahnprivatisierung haben wir jetzt erlebt, auch da sagt der Bundesrechnungshof, ja, sind die ganzen PPP-Projekte alle viel teurer, als wenn man es auf herkömmliche Art baut. Also von daher haben viele Kommunen sind auch den sehr schwierigen Weg gegangen, dann eben auch kommunale Daseinsvorsorge wieder zu rekommunalisieren. Auch da haben wir die Befürchtung, dass das durch solche Freihandelsabkommen enorm erschwert wird. Also es ist jetzt schon sehr schwierig, aber dass das da weiter erschwert wird. Und wir wollen, dass die Kommunen die kommunale Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand behalten und dass sie aber auch eben zum Beispiel für ein breites Kulturangebot sorgen können. Und da gibt es ja auch gerade seitens der Kulturschaffenden ganz enorme Bedenken gerade was den Bereich der Kultur angeht.
Ja, das ist die sogenannte Ratchet-Klausel, die Sperrklinken-Klausel, die besagt in diesem Vertrag, dass man Dinge privatisieren soll, möglichst viel privatisieren soll und dass eben aber der Rückweg versperrt ist, so wie es Frau Wissler gerade gesagt hat. Herr Zimmer, Sie sehen das aber nicht so.
Nein, sagen Sie mir mal, wo das genau stehen soll. Ich will Ihnen... Also es geht alles nur so um vage Befürchtungen und ein Blick in das Vertragswerk kann da mitunter manchmal heilsam sein.
Haben Sie die 1600 Seiten gelesen?
Da steht erstmal drin in der gemeinsamen Auslegung, die sich sozusagen darauf bezieht, dass CETA die Regierungen nicht daran hindert, die Erbringung von Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zu definieren und zu regulieren. Und auch nicht daran hindert, und das ist die sogenannte Ratchet-Klausel, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, die zuvor von privaten Dienstleistern erbracht worden sind. Und das steht dann ausdrücklich auch so im Vertrag drin. Und ich verstehe nicht, wie immer wieder der Vorwurf kommen kann, es gibt eine Ratchet-Klausel, die das verbietet, dass man Dinge, die man mal privatisiert hat, wieder in die kommunale Daseinsvorsorge zurückholt. Stimmt einfach nicht und hat innerhalb dieses Vertrages überhaupt keine textliche Basis. Und wenn wir schon darüber reden, dann sollten wir über den Text reden und nicht über irgendwelche obskuren Befürchtungen. Zweiter Punkt, die Kultur ist ausgenommen von dieser ganzen Sache. Und das macht auch Sinn, weil sich die Kanadier gerade hinsichtlich ihrer indigenen Völker noch eine Sonderklausel ausbedungen haben, die auch auf die kulturelle Autonomie zielt. Die haben das extra da nochmal gemacht. Und Kultur ist von diesem Vertrag nicht tangiert. Und da bitte ich wirklich drum, dass wir, wenn Politik mit der Betrachtung der Wirklichkeit anfängt, dass wir die Betrachtung der Wirklichkeit bei einer genauen Textexegese beginnen lassen. Und da trifft die Ratchet-Klausel beispielsweise eben nicht für das zu, was Sie hier gerade behauptet haben. Im Übrigen fand ich das skandalös, dass Herr Feldmann das behauptet hat in dieser Veranstaltung. Entweder weiß er es nicht oder hat es besseren Wissens behauptet. Und beides finde ich eines Oberbürgermeisters unwürdig. Ich glaube, er müsste sich dann vielleicht mal etwas intensiver mit den tatsächlichen Dingen befassen, die im Vertrag stehen.
Wie so oft in solchen kontroversen Diskussionen, die Zeit ist leider um. Wir brauchen einen Faktencheck. Es steht Aussage gegen Aussage, das lässt sich hier jetzt nicht klären. Für heute sage ich auf Wiedersehen und vielen Dank, dass Sie im Studio waren.
Ja, von mir auch noch eine Verabschiedungsrunde. Janine Wissler, linke Fraktionsvorsitzende in Wiesbaden, Hessischen Landtag, und Professor Dr. Zimmer, Bundestagsabgeordneter und Direktkandidat 182er Wahlkreis hier in Frankfurt. Und Herbert, dir ganz herzlichen Dank, dass du dich freigeschaufelt hast für die Sendung heute. Ja, vielen Dank, und vielleicht können wir uns ja mal wieder zu so einem Streitthema treffen. Vielen Dank.
Und zum Faktencheck.
Ja, wie angekündigt, noch kurz ein paar Termine zum Schluss. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Es gibt die Möglichkeit, heute, morgen und am Sonntag, also 22. bis 24.09. unser Kampagnenschiff, die Beluga 2, zu besuchen, sich das Schiff anzugucken. Die liegt unten am Nizza-Kai, Untermainbrücke und dem Holbeinsteg. Es gibt Schiffführungen immer in der Zeit von, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal schön gucken, wo habe ich denn das jetzt wunderbarerweise stehen, 11 Uhr bis 10 Uhr, bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Es gibt eine Ausstellung unter dem Titel Klimawandel, Migration und Vertreibung, ein Thema, das uns sicher in den nächsten Jahren irgendwann einholen wird, beziehungsweise auch jetzt schon eingeholt hat zum Teil. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, auch einiges über das Schiff selber erfahren, die Beluga 2, das ist, wie gesagt, das Kampagnenschiff von Greenpeace, Nizza-Kai, zwischen Untermainbrücke und Holbeinsteg. Dann morgen im Botanischen Garten in der Siesmeierstraße 72 das dritte Frankfurter Bienenfestival in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Motto dieses Bienenfestivals ist über die Stadtgrenzen hinaus, Imkern in Stadt und Land. Es gibt Informationen, einen Infomarkt, es gibt Referate auf einer Bühne, Führungen im Bienenhaus, Frankfurter Honig und alles rund um die Biene. Eine der wichtigsten Bestäubungsinsekten, die wir haben, ohne deren ja enorme Bestäuberleistung wir eine Vielzahl von Früchten und Gemüsen gar nicht konsumieren, verzehren könnten. Also eben auch unsere Ernährung auf dem Prüfstand steht dadurch. Das Ganze ist unter der Schirmfrauschaft der Dezernentin für Umwelt und Frauen von der Rosemarie Heil. Und es gibt viel zu erfahren und erleben über eben diese Insekten. Und dann ein bisschen in der weiteren Zukunft, am 14. Oktober wird es unsere nächste Kleidertauschparty geben im Saalbau Südbahnhof. Ihr könnt da Kleidungsstücke bis zu 5 Stück und Accessoires abgeben zwischen 11 und 14 Uhr. Der Kleidertausch selber wird zwischen 13 und 16 Uhr stattfinden. Es gibt ein Repair-Café, einen Beratungsstand. Der Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, könnt ihr mal reinschauen, Baumweg 10 im Hof, die im Hinterhaus die Treppe hoch, 2.10. 18 Uhr. Und zu diesem ersten Frankfurter Chor-Flashmob guckt einfach mal auf der Internetseite vom Bündnis gegen TTIP, CETA und Co. Und euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Sendung im Oktober. Mein Name ist Otto Gebhardt und ich habe jetzt noch ein bisschen Musik vom Ray Cooder und Manuel Galban, Mambo Senior.